Weißt du, ich bin schneller gefahren als Zimmermann.
Der Besenwagen, in den du dich heute verirrt hast, das ist ein Campervan in einer kleinen Straße im Wohngebiet von Bad Orb. Und neben mir sitzt der noch glühende Paul Voss nach einer Runde Prolog in seinem zweiten Straßeneinsatz in diesem Jahr. Besenwagen-Feeling war eigentlich nie größer, muss ich sagen, und du bekommst den ungefilterten Einblick. Mein Name ist Bastian Marx.
Und meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Nächste Runde, Trainingrunde.
Es gibt was Neues aus dem Hause Morten, und zwar hat man jetzt ein neues Produkt entwickelt, das nennt sich Gelmix 480. Das ist eine große Zahl, da ist viel drin. Basti, du hast schon ausprobiert.
Ja, ich bin ja jetzt wirklich im Carb Life angekommen. Als wenn ich das nicht schon mein ganzes Leben lang wäre, aber jetzt auch so während dem Sport, so wie man das heutzutage professionell machen sollte. Ich habe schon aus dem Sauerland UCI-Rennen erzählt mit meinen 120 Gramm Carbs die Stunde. Hat sehr gut funktioniert und es haben sich jetzt auch noch ein paar Begebenheiten ergeben, wo ich das weiter ausprobieren konnte. Im Sauerland hatte ich diesen 480er-Mix auf jeden Fall noch nicht. Jetzt sind wir aber in unserer Woche Zürich die eine der klassischsten Pässe-Runden gefahren, die es so gibt in der Schweiz, nämlich Furkan, Nufenen und Gotthardpass. 3000 Höhenmeter verpackt in 98 Kilometer. Wir waren auch so gute, tatsächlich nur knappe 5 Stunden unterwegs. Ich habe nachher mal durchgerechnet, ich habe es wirklich wieder geschafft, 110 Gramm Kohlenhydrate zu mir zu nehmen pro Stunde. Und es hat auch wieder großartig funktioniert. Gelmix 480 im Unterschied zu den normalen Drinkmixen 160 und 320, es sind immer die Kalorien, nicht die Carbs. Also wenn ihr die Carbs davon haben wollt, müsst ihr es durch 4 teilen. 480 durch 4 sind 120, also hast schon mal eine Stunde komplett abgedeckt damit. Im Unterschied zu den Drinkmixen ist der Gelmix, wie der Name das vielleicht auch schon zu verdeutlichen versucht, ein bisschen dicker. Also das Ganze soll auch eigentlich in so einer dafür vorgesehenen Flask, also so eine weiche Flasche, die du dir ins Trikot stecken kannst, zubereitet werden. Und dann hast du wirklich so eine richtig große, dicke Flasche Gel und weißt, du kannst eigentlich du verteilst das natürlich auch ein bisschen mehr als eine Stunde, also 2-3 Stunden kannst du dich zu deinen Drinks damit ernähren. Du kannst es auch in eine Flasche machen. Also ich habe extra nochmal nachgefragt bei Morten. Ich hatte es beim ersten Mal in der Trinkflasche probiert, aber eigentlich willst du ja noch so ein bisschen mehr Flüssigkeit zu dir nehmen und über das Gel dann eben noch mehr Kohlenhydrate einschleusen. Also habe ich jetzt beides probiert und in dieser weichen Flasche in der Trikottasche ist es tatsächlich noch besser, weil du eben auch normal trinken kannst dann.
Ja.
Ja, aber du kannst halt echt krass fuelen.
Das hört sich doch gut an. Also ich stelle mir das auch vor, dass es mit diesem Flask noch ein bisschen praktischer ist als in der Flasche, weil man dann eben auch in der Flasche mehr Platz hat für die Drinkmixes. Und ja, man kann das Ganze auch mit den Additions dann ein bisschen geschmacklicher gestalten. Und ja, wer das mal ausprobieren will, mit dem Code BESENWAGEN20 gibt es 20% Rabatt auf morten.com auf alles außer das B-Cup-System. Und checkt es doch mal aus, wer noch große Taten auf dem Fahrrad vorhat dieses Jahr und viele Kohlenhydrate braucht, das ist das Produkt eurer Wahl.
Absolute Empfehlung.
Ja, richtig mit Atmosphäre heute. Ich höre immer noch den Helikopter, der kreist, obwohl das Rennen gerade zu Ende gegangen ist. Also wir berichten quasi live von der Deutschlandtour.
Live und direkt.
Und mit 24 Stunden Verzug kommt die Folge dann raus. Aber ja, Paul, wie war's?
Ja, war schmerzvoll. Also war ja 2,6 Kilometer. Also das Witzige ist, das Pro Cycling Stats Profil sieht aus, als wenn wir hier ein Bergzeitfahren hätten. Das Profil im Roadbook sieht aus, als wenn wir ein komplett flaches Zeitfahren hätten. Und dann das bei Veloviewer irgendwas in der Mitte. Es ist ein 600 Meter Anstieg gewesen am Anfang und dann der Rest hinten Abfahrt. Hat ein bisschen geregnet, musste man ein paar Eier haben, um hier um die Kurven zu kommen. Aber ja, war schmerzvoll. Und mein Wattmesser hat nicht funktioniert, daher weiß ich nicht, ob ich vielleicht Bestleistung getreten habe. Ich glaube nicht, aber hat Spaß gemacht. Aber es sind viel mehr Dinge drumherum passiert, die relativ witzig sind, muss ich sagen.
Okay, du bist seit gestern dann auch schon da oder wann bist du angereist?
Ja genau, gestern Dienstag sind wir angereist. Ich glaube, kein Team ist direkt hier im Ort in Bad Orb.
Es ist so weird. Also ich komme ja von hier, ich weiß, kenn mich ein bisschen aus und dann habe ich gesehen, wo Hessmann im Hotel ist mit Movistar und dann hat Paul mir gesagt, wo er im Hotel ist und ich habe mir gedacht, hä? Hier, das ist ein Kurort, hier gibt es eigentlich voll viele Hotels auch im Umkreis und ihr seid alle irgendwie so eine Dreiviertelstunde weit weg und morgen geht es ja auch hier wieder los, also ganz weird. Deswegen, Fossi sitzt auch ein bisschen auf glühenden Kohlen weiterhin, weil die Nationalmannschaft nicht ohne ihn nach Lohr fahren soll gleich. Wir müssen ihn dann abgeben, mal sehen.
Ja, genau. Aber ich bin ja hier in so einem schönen Mixteam unterwegs, habe ich letzte Woche schon erzählt, mit Jonas Rutsch und Georg Zimmermann als die Kapitäne. Wie wir festgestellt haben, das ist das am meisten ostdeutsche Team, in dem ich je in der Nationalmannschaft unterwegs war. Aber wir haben vier Jungs, die alle gebürtig aus Ostdeutschland sind, dabei. Also wir ganzen KT-Atzen plus Clubfahrer. Ich bin ja auch Clubfahrer so gesehen. Und Jonas Rutsch ist ja in meinen Augen eigentlich auch ein Vollostdeutscher, weil Vater aus der Nähe von Rostock, Mutter irgendwo aus Tschechien oder Eltern, die aus Tschechien sind. Also Großteil ostgeprägt und das fand ich gut. Noch nie.
Das wusste ich gar nicht. Da ist ja Jonas Rutsch schon ein bisschen so wie Markus Burkhardt.
Ja, und ist auf jeden Fall witzig. Und Jonas Rutsch ist hier auf jeden Fall auch unser Hans Entertainment. Also den setzt er an den Tisch, der fängt an zu reden und dann hört er wieder auf, wenn er vom Tisch weggeht. Und erzählt die ganze Zeit irgendwelche Geschichten von früher, also sein Früher, was bei mir noch nicht allzu lange her ist, gefühlt im Zeitstrahl. Nee, aber es ist ganz witzig mit den Jungs. Auch Johannes Fröhlicher ist ja mein alter Teamkollege, ist hier sportlicher Leiter. Und ey, und generell muss ich sagen, ich bin vorm Start schon rumgefahren, jetzt auch nach dem Ziel. An jedem Auto, an dem ich vorbeifahre, ist dann irgendwer, ey Fossi, was machst du denn hier? Weil entweder sitzt da ein sportlicher Leiter drin, der mein Teamkollege war oder ein Fahrer, mit dem wir gefahren sind, oder hat irgendeine andere Funktion. Es sind auf jeden Fall mittlerweile mehr Leute in Autos hier unterwegs, als noch
als auf dem Fahrrad,
mit denen ich mal Rad reingefahren bin früher. Das ist schon witzig und viele können sich glauben und wundern sich, was ich hier mache.
Also für Jonas Rutsch ist das aber eigentlich ein Heimrennen. Ne? Der ist ja in Erbach im Odenwald geboren. Ja. Deswegen, weiß ich nicht, ob da hängt der Burkhardt-Vergleich ein bisschen. Da hängt der Burkhardt-Vergleich ein bisschen.
Ja, ist aber auch, das ist auch Bayern, oder? Nee, Erbach ist schon
Hessen. Hessen. Aber auch so witzig, selbst die Kommissäre kommen hier an vom Start und erzählen Geschichten von früher, wo sie mich das erste Mal haben schnellfahren sehen. Das ist so wirklich.
Wann war das? Toll.
Katalonien-Rundfahrt, da hat der eine erzählt, wo ich das Zeitfahren gewonnen habe, 2010. Also ja, ist wir machen, schon alles lange her.
Ich mach mal ganz kurz hier Ergebnisdienst. Paul Voss, 68. ist er heute geworden von 107. Und Andi hat es gerade schon gesagt, auch die Teamwertung, nicht letzter.
Wichtig.
Georg Zimmermann, Germany, ist 79. zum Beispiel. Und es gewinnt tatsächlich hier als vorletzter Starter Isaac Del Toro vor Paul Manier und Laurenz Rex.
Ja, dazu muss man sagen, dass Paul Manier noch auf einer richtig nassen Strecke gefahren ist. Isaac Del Toro war der vorletzte Fahrer, glaube ich, der gestartet ist. Der hatte komplett trockenen Kurs, also Manier scheint auf jeden Fall gut zu sein.
Ich denke, also das wäre jetzt so mein Tipp auch für den Rest der Rundfahrt. Ne? Das ist so ein Fahrer, dem liegen diese Ankünfte hier wahrscheinlich sehr gut.
Ja, aber sonst muss man sagen, war ja hier echt bescheidenes Wetter, aber viele Leute dann doch hier. Stimmung ist gut, also bin auf jeden Fall froh, hier am Start zu sein, das nochmal irgendwie so mitzunehmen, aus der Position heraus.
Morgen längste noch. Etappe. Ja, so viel ist es ja nicht. Morgen längste Etappe, 215 Kilometer direkt.
Und auch 3.500 Höhenmeter. Ja. Hier geht's, das Profil täuscht so ein bisschen. Hier geht's aus dem Ort auch direkt echt einen relativ langen Anstieg hoch, der nicht einfach ist. Und
es ist mein Wald hier.
Es müsste ja von der Distanz und Dauer ein Klack sein für so einen Ultra-Gravel-Spezialisten.
Ja, ganz ehrlich, ne, das sind irgendwie wahrscheinlich keine 5 Stunden, die wir da morgen unterwegs sind. Das ist wirklich, also jetzt nicht viel so. Da.
Ich bin gespannt. Dominik Klemme ist hier auch irgendwo, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich habe ihn schon gesehen, in Radklamotten heute, in Lidl Trek.
Alles klar.
Full Wanker Outfit.
Full Kit. er meinte so, Fossi, da wird sich umgucken, wie das Level so ist. Und ich habe es noch nicht gesagt, aber eigentlich wollte ich sagen, so, du weißt gar nicht, wie das Level bei Gravel so ist. Ja. Der weiß schon, wie das hier ist.
Ja, also ich kann das schon ganz gut einschätzen, was hier auf mich zukommt. Deswegen.
Denke ich auch. Ich meine, rund um Köln bist du ja auch schon gefahren und so viel schneller ist das hier dann auch nicht.
Vielleicht hat sich Dominik ja deswegen extra Radklamotten angezogen, weil er dich in Radklamotten gesehen hat und dachte, oh, jetzt muss ich auch. So wie früher.
Motivation, das Idol ist zurück.
Wissen ja nicht vielleicht alle, die hier zuhören, aber Dominik Klemme ist jetzt als Mental Coach beim Team Lidl Track mit dabei und war eigentlich immer ein Teamkollege auch von dir, ne? So in der U23 zumindest.
Mhm, genau, ja.
Und, ja, also gleich alt, nur einer derjenigen, die jetzt eben im Auto unterwegs sind und nicht mehr auf dem Rad.
Ja. Ja, es ist wirklich witzig, ne? Die ganze Red Bull Fuhrpark ist einmal bei uns beim German Cycling vorbeigefahren und wirklich aus jedem Auto hat jemand rausgegrüßt, den man irgendwie kannte, der so früher schon Betreuer war. Alle so leicht verwundert, ey, was ich hier mache.
Aber ja. Wobei unser deutsches World Tour Team, also nicht Lidl Track, sondern Red Bull Bohans Grohe, hat gar keinen Deutschen am Start, habe ich gesehen.
Die haben auch unseren Ben aus dem Vuelta-Start-Aufgebot rausgenommen.
Da kommen wir später zu, da ist nämlich auch kein Deutscher für die am Start. Ja. Keine Deutschen, weil Red Bull Hans Grohe, ist ja nicht schlimm, aber hat mich nur gewundert, dass jetzt zumindest beim Heimrennen bei der Deutschland-Tour da keiner dabei ist. Und so ist dann, glaube ich, heute bester Deutscher Laurens Rex, oder?
Naja, stimmt.
Laurens Rex am Podium, schön, dass er wieder mit dabei ist, auch jetzt lange verletzt raus. Dann Marco Haller, Vierter, wenn man hier nochmal, ja, und Tobias Müller, der erste echte Deutsche. Auf Platz 10 noch.
Ja. Ich habe gerade quasi von unserem.
Wird abberufen hier.
Ja, von unserem Bundes-Johannes.
Ist nicht. Der will hier nochmal vorbeikommen, der soll ich persönlich abholen.
Der Bundes-Johannes, die würden gerne in 5 Minuten los. Ich habe jetzt mal versucht, 10 Minuten rauszuhauen. Ja.
Nee, ja, bestell dem Johannes mal viele Grüße.
Ja, nee, aber die Woche hier wird, glaube ich, ganz spannend. Also, wer das hier rechtzeitig hört, die dritte Etappe ist echt auch mega, mega schwer. Kann man sich auf jeden Fall mal im Fernsehen anschauen. Und ich meine, an die Strecke kommen, auch mit Isaac Del Toro jetzt irgendwie in Führungstrikot. Das macht das Leben auf jeden Fall für uns alle anderen erstmal leichter. Mhm. Weil dann müssen sie dann nicht erst reinfahren, aber ja. Aber bevor ich hier irgendwie euch verlasse, würde ich gerne nochmal über ein relevantes Gerücht reden wollen. Und vielleicht auch eine Vertragsverlängerung, die ja doch interessant ist. Also erstmal Tadej Pogacar bis 2032 verlängert. Ich glaube, länger als wir alle erwartet hatten. Habt ihr das Foto gesehen? Das Verlängerungsfoto, was zur Pressemitteilung kam?
Nein.
Mit den beiden Typen? Okay, weil ich hätte jetzt mal gefragt, wer sind diese anderen beiden Menschen auf dem Foto? Die konnte ich gar nicht zuordnen. Aber ja, wir dachten ja alle, dass er nach LA aufhört, eventuell. Was ja, wann wäre? 28. Ja. Aber ja, fährt er noch bis 32.
Ja, muss ja nicht. Kann ja auch einfach sagen.
Er hört ja, er kann auch eher aufhören, aber fand ich interessant. Und dann Primoz Roglic zu Lotto. Gerücht,
ja.
Lotto Intermarché. Hier sind natürlich jetzt zwei Lotto- und Intermarché-Fahrer unterwegs. Ich habe auch versucht, schon rauszuquetschen, was ging. Aber da ist eher Zweifel, dass es wirklich zustande kommt. Mhm. Und wenn es zustande kommt, dann meinen sie auch noch Chapeau an die Teamführung.
Aber Patrick Lefebvre hat schon irgendwo geschrieben, dass es schon die größte Propaganda fürs Team in den letzten Jahren war. Nur das Gerücht, dass Primoz Roglic dahin wechselt.
Der meinte, dann stehen seine Chancen vielleicht gar nicht so gut, irgendwo einen Vertrag zu unterschreiben, wenn jetzt schon Lotto Intermarché als Team gehandelt wird. Ja. Was natürlich ein bisschen so ein Seitenhieb nochmal vom alten Konkurrenten Patrick Lefebvre ist, der ja auch gerne mal polarisiert mit seinen Aussagen. Aber ja, da gibt es ja noch ein paar andere Teams, die da in der Gerüchteküche gerade mitmischen. Mal sehen. Ist natürlich, also man muss da natürlich so ein bisschen, also das jetzt von außen zu beurteilen, finde ich super schwierig, weil kein Mensch weiß, wie motiviert ist Primoz Roglic tatsächlich noch. Das kann natürlich nochmal auch für so ein kleineres World Tour Team oder ein Team aus dem unteren Tabellenbereich natürlich ein super Deal werden. Das kann aber auch einfach ein bisschen Geld verbrennen werden. Deswegen ist das, glaube ich, von außen schwer zu beurteilen. Ich habe da jetzt auch nichts gehört, wie motiviert der tatsächlich noch ist, was er noch für Ziele sich gesetzt hat. Ich glaube, vielleicht kann man jetzt während der Vuelta das so ein bisschen ablesen, wie er da in Erscheinung tritt, wobei man ja im Vorfeld jetzt so ein bisschen tief gestapelt hat. Keine großen Erwartungen jetzt, was das GC zumindest angeht.
Ja gut, aber ich glaube, ja. Ich glaube, man kann bei dem immer noch sagen, dass wenn er ein bisschen Motivation findet und ich denke mal, wenn er noch weiterfährt, also ich glaube, der muss nicht weiterfahren. Ich glaube auch nicht, dass er das als Beschäftigungstherapie macht. Vielleicht hat er wirklich auch noch Bock. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass er so bei einwöchigen Rundfahrten dann doch immer noch gefährlich ist. Ne? Also der ist halt immer noch ein Weltklasse-Rennfahrer und wenn das alles wie zusammenläuft und nicht gerade irgendwie ein Poggi am Start ist, Seychelles oder vielleicht auch Del Toro, hat er, finde ich, schon immer noch auch gute Chancen, da vorne aufs Podium zu fahren und somit ja auch ein Punktelieferant für so ein Team. Ne? Also ganz ehrlich, was für ein geiler Coup, wenn das auch für alle Sponsoren, die da irgendwie an Bord sind, so einen Fahrer an Bord zu bekommen. Hast ja automatisch mehr Schlagzeilen, bist viel präsenter. Eigentlich auch, wenn der schlecht ist, holt er immer noch Punkte. Ne? Also solange der motiviert ist, holt er ja irgendwie auf jeden Fall immer noch mehr Punkte als die meisten Rennfahrer in diesem Team. Von daher finde ich...
Du hast irgendwie schon lange kein Rennen mehr gefahren gefühlt. Ne?
Ja, und... Ich meine, was wird der am Ende kosten? Also der wird jetzt nicht mehr diese, was ich, 4, 5, was er da kriegt, oder 3, wird er nicht mehr haben. Also um eine Mille wird es wahrscheinlich immer noch sein, ein bisschen über eine Mille. So. Und hey, also ich glaube, wenn so ein belgischer Sponsor das möchte, kriegt er dazu für 1, 2 Jahre wahrscheinlich auch noch gestemmt. Weil die Publicity, die du durch den Fahrer bekommst, ist schon auch nicht schlecht. Hm. Allein jetzt schon, sieht man ja. Naja, aber ich glaube, mit diesen Worten muss ich mich leider auch von euch verabschieden. Wie gesagt, an alle da draußen, kommt gerne jetzt vorbei an die Strecke, wenn ihr in der Nähe wohnt, oder schaut es euch an.
Malt Fossi-Plakate.
Und
schickt uns Fotos.
Noch ein random Fact. Ich dachte, ich bin der älteste Debütant jemals bei der Deutschlandtour, bin ich aber nicht. Ich bin nur der 5. älteste.
Wirklich?
Ja, Cameron Wurf war 41, 2024, als er hier gestartet ist.
Das ist gar nicht und so lange her, ne?
In den 40ern und 50er Jahren gab es schon mal Leute, die waren älter als ich.
Hm.
Die sind aber wirklich bald gestorben dann danach.
Den Rekord habe ich mir leider nicht geholt. Naja.
Okay. Könntest du der älteste Etappensieger werden, Paul?
Könnte, ja.
Genau. Gib nochmal, was ist denn nochmal hier noch ein bisschen.
Nee.
Gehst du in die Gruppe irgendwo an?
Nee, also jetzt, ich komme ja gerade aus der Höhe und ich bin auch ein bisschen realistisch. Ich will erstmal hier reinkommen und ich weiß, es gibt so ein ASO-internes Gewinnspiel, da wurde ich von einer Person aufs Bergtrikot getippt. Ich glaube, die Person muss ich enttäuschen, weil das werde ich nicht versuchen. Aber wir haben Jonas Rutsch und Zimmermann, die hier auf Gesamtwertung fahren wollen. Heute ein bisschen Zeit liegen gelassen, würde ich sagen, bei beiden. Aber ja, ich mache hier meinen Job und versuche eine gute Zeit zu haben, mich zu belasten. Und wenn was bei rumkommt, kommt was bei rum. Aber ich bin auch realistisch. Also wenn ich hier eine Etappe hole, ne? Also ich weiß, dass ich ein guter Rennfahrer bin, auch und sein kann, aber dann machen auch viele andere was falsch, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen. Also von daher, dabei sein.
Ist alles.
Job machen. Nee, Job machen, dabei sein, vielleicht auch mal im Finale mit dabei sein, das wäre schon geil. Also, wir hören uns.
Ein bisschen Form mitnehmen,
richtig,
was noch kommt.
Richtig, Europameisterschaft zum Beispiel. Also, ciao. Alright.
Ciao, Paul.
So, dann müsst ihr jetzt nochmal mit uns beiden Vorlieb nehmen und mit noch 1, 2 News der Woche. Wechsel waren da gerade schon dabei. Arnaud Delis, gerüchteweise war es schon im Raum, jetzt offiziell Tudor.
Interessanter Transfer. Interessant, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Also ist ja jetzt nicht jemand, wo du sagst, okay, der ist jetzt problemlos, ruft sein volles Potenzial ab, hatte immer mal wieder Probleme stellenweise bei Lotto. Eigentlich die letzten Jahre bei den Frühjahrsklassikern zumindest nie in Erscheinung getreten, obwohl man damit gerechnet hat. Jetzt mag vielleicht in Belgien dann der Druck immer sehr groß sein, wenn ein belgischer Fahrer das Potenzial für Klassiker mitbringt. Und vielleicht war es das so ein bisschen, womit er zu kämpfen hat. Ist auch noch immer jung, ne? Also ich habe schon im Vorfeld, als ich das erste Mal gehört habe, da bahnt sich ein Wechsel an, nochmal geguckt und war ganz erstaunt. 24 ist er erst. Und ich kann mich eigentlich noch dran erinnern, und das kam ja schon lange her vor, dass ich dachte, okay, der wird jetzt bei den Klassikern in den nächsten Jahren richtig aufmischen. Und das blieb dann eigentlich aus. Ne? mal sehen, wie das Team den in die Spur bringt oder vielleicht anders mit ihm arbeiten wird als Lotto, um halt dieses Frühjahr vielleicht mal dann als Projekt anzugehen, weil wenn er dann mal irgendwann im Laufe des Jahres war er dann immer fit und dann hat er natürlich überragend wieder das gezeigt, was man eigentlich von ihm schon erwartet hat, als das erste Mal in Erscheinung getreten ist. Hat dann eins der World Tour Rennen in Kanada gewonnen, hat glaube ich letztes Halbjahr auch unfassbar viele Punkte abgeholt, UCI-Punkte. Auf jeden Fall, ja, so ein bisschen würde ich sagen Poker, ne? Was erwartet man von dem Fahrer? Ich habe leider jetzt keine Insights, wie teuer er jetzt am Ende war. Er wurde immer sehr, sehr hoch gehandelt. Da dachte ich mir schon immer so, wenn ich jetzt Teammanager spielen dürfte, wäre das jetzt ein Transfer, wo ich zuschlagen würde oder wäre mir das zu heiß für die Summe, die da im Raum stand? Also es war dann auch 2-3 Millionen, die da immer so kursierten.
Man erinnere sich daran, dass Arnaud Delis dieses Jahr sowohl beim Giro als auch bei der Tour de France gestartet ist und jeweils irgendwie krank in die Rundfahrt reingegangen ist und dann von Teamkollegen über die ersten Berge drüber geschoben wurde, gefühlt, und dann trotzdem ausgestiegen ist. Also ganz weirdes Kontinuum. Jeweils, es wurde berichtet, Magen-Darm-Probleme, aber warum dann gestartet, wenn so schwach, dass schon die erste Etappe nicht richtig funktioniert hat? Ganz komische Geschichte gewesen dieses Jahr. Also es sah von außen sehr strange aus, was da und wie das auch also vom Team gehandhabt wurde.
Beim Giro kann ich dir erzählen, wie das gelaufen ist. Und zwar ist ein Teil der Giro-Mannschaft vorher noch bei den Famen Ardennes Classic oder so, wie das auch immer heißt, ein 1.1-Rennen in Belgien gefahren, das Arnaud Delis gewonnen hat. Und wie das dann in Belgien um die Jahreszeit manchmal so ist, Dünger, irgendwelcher Kuhmist lag auf den Feldwegen, worüber es da ging. Das haben anscheinend einige Fahrer dann ja aufgenommen. Ne? Das passiert schon mal. Manchmal hat man auch so ein bisschen dann Dreck an der Flasche vom Hochspritzen dieses Mists. Und da sind dann einige Fahrer schon direkt nach dem Rennen krank geworden, gar nicht mehr nach Bulgarien mit angereist zum Start des Giros. Bei Arnaud Delis kamen die Symptome dann eben erst vor Ort in Bulgarien. Man hat dann einfach nicht mehr den Fahrer gewechselt, sondern gehofft, dass er da irgendwie durchkommt. Aber ja, an der vierten Etappe war dann doch schon Schluss. Ja, der Sieg vorher hat ja eigentlich gezeigt, die Form war da. Aber leider dann bei sowas, da steckst du auch manchmal nicht drin. Was jetzt bei der Tour genau passiert ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ne? Also er hat ja dann im Juni, als er dann wieder, ich sag mal, sich von der Scheiße beim Giro erholt hat. War er auch wieder gut, ne? Gewinnt eine Etappe bei der Wallonie-Rundfahrt, wird Dritter in der Gesamtwertung. Also, ja, wie gesagt, ne, es ist immer so ein bisschen auf und ab da. Man weiß nie so genau, was dahinter steckt beim Giro. Die Geschichte, die kann ich dir erzählen, weil mir die der Teammanager damals noch erzählt hat. Und jetzt in Hamburg war er, glaube ich, auch wieder, hat er auf jeden Fall Punkte geholt, war Zehnter. Und ich glaube, das letzte halbe Jahr von ihm, ne, 2025, das war schon brutal. Also man weiß aber, dass der Fahrer so ein bisschen seine Schwierigkeiten hat, manchmal so ja die Form aufrechtzuerhalten und dann so ein bisschen Poker. Deswegen meine ich, ist so ein bisschen Poker. Ne? Also mal sehen. Also vielleicht tut es ihm auch gut, ne? So ein Wechsel aus Belgien raus, auch aus so einem. Ne, er kommt ja da aus der Wallonie, aus seinem gewohnten Umfeld vielleicht ein bisschen raus. Vielleicht kommt er jetzt auch noch ein Reifeprozess. Wie gesagt, ist erst 24, dieses Jahr 24 geworden.
Neues Umfeld bestimmt gut.
Hat ja noch alles vor sich.
Tudor-Umfeld bestimmt auch sehr strukturiert und vielleicht da so ein bisschen besser für ihn.
Ja. Mal sehen. Ist jetzt ja auch direkt ein Vierjahresvertrag. Ne? Ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, wir probieren es jetzt mal 1-2 Jahre, sondern also ich glaube, da sind sich zumindest die Leute bei Tudor ziemlich sicher, was sie da Projekt sich erhoffen. Und dann haben sie einen Vierjahresvertrag gemacht. Also wenn das funktioniert, haben sie natürlich einen der Top-Fahrer für Eintagesrennen und letztes Jahr auch René Wittur gewonnen. Auch ein Garant für UCI-Punkte irgendwo, auch wenn das vielleicht nur eine halbe Saison ist, aber wenn er in einer halben Saison so viel holt wie manche andere in einem ganzen Jahr, ist ja auch okay. Und für das Team, ne, die wollen in die World Tour, es ist wichtig, so einen Fahrer dann zu haben. Und ja, jetzt so ein bisschen muss man sich das Ganze angucken, aber wenn es gut funktioniert, dann natürlich überragend.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So Leute, kurze Unterbrechung. Wir müssen mal über eine Sache sprechen, die wir vermutlich alle ständig machen. Abends auf dem Sofa hängen und das Netz nach Material, gebrauchten Laufrädern oder irgendwelchen GPX-Routen für die nächste Ausfahrt durchforsten.
Ja, aber genau für sowas gibt es unseren heutigen Partner NordVPN. Die meisten denken beim VPN ja nur an reine Datenverschlüsselung. Aber für den Alltagseinsatz ist der integrierte Bedrohungsschutz das eigentliche Highlight.
Oh ja, und wie oft landet man dabei auf irgendwelchen schummrigen Foren, Nischenshops aus Übersee oder komischen Downloadseiten, nur wenn man dieses eine spezifische Ersatzteil sucht. Da klickt man einmal falsch und hat direkt das Gefühl, man hat sich digital die Kette ruiniert.
Richtig. NordVPN schützt nicht nur deine Privatsphäre im Netz, sondern blockiert mit dem Bedrohungsschutz automatisch gefährliche Links, verseuchte Downloads, nervige Tracker und Phishing-Versuche. Bevor irgendein Müll oder eine Schadsoftware auf deinem Handy oder deinem Laptop landet, wird das Ganze im Hintergrund gefiltert.
Und das Schöne ist, du musst kein IT-Profi sein. Ein Klick in der App auf dem Smartphone oder Laptop und der Schutz läuft im Hintergrund, ohne dass dein Internet langsamer wird. Mit einem Konto kannst du sogar bis zu 10 Geräte gleichzeitig schützen.
Und das ist im Grunde wie ein digitales Schutzblech. Der ganze Dreck, der von fragwürdigen Websites hochgeschleudert wird, sei es aggressive Werbung, Spionageskripte oder gefälschte Shops, bleiben einfach draußen. Deine Passwörter und Zahlungsdaten bleiben sicher.
Fazit: So wie man sich sein Rad nach der Ausfahrt putzt und ölt, sollte man auch seine Geräte im Netz sauber halten.
Richtig so. Und für die Besenwagen-Community gibt es natürlich auch wieder ein passendes Angebot.
Genau. Geht einfach auf nordvpn.com/besenwagen oder nutzt den Code Besenwagen beim Checkout. Damit sichert ihr euch einen exklusiven Rabatt auf das Paket plus Extraguthaben. Und durch die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr das Ganze völlig risikofrei testen.
Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
So, Daten sind geschützt und jetzt geht's weiter. Eine weitere Schlagzeile der Woche, die mich fragend hinterließ, vielleicht kannst du mir gleich ein paar erhellende Gedanken dazu geben, war, dass Paul Sexas, ich las es auf Cycling News, einen Strich zieht unter Spekulationen und 2027 weiter bei Decathlon fährt. Gut, mein Grundkenntnisstand war, dass er da Vertrag gehabt hätte. Also das erstmal gar nicht zur Debatte stand, außer wenn man ihn da rausgekauft hätte. Oder was denkst du darüber, wenn du das liest, Andi?
Ja, also entweder will man sich jetzt so ein bisschen Zeit nehmen, um vielleicht den Verbleib zu verkünden, ne, dass man das jetzt nicht so, ja, dass man sich da einen geeigneteren Zeitpunkt für sucht, als jetzt so 2 Wochen nach der Tour de France, wo ja das Interesse wahrscheinlich so ein bisschen abgeebbt ist jetzt erstmal. Oder es ist so, dass er ja einfach aus seinem bestehenden Vertrag jetzt nicht so leicht rauskommt und ja, dann erst ab 2028 letztendlich frei ist, das Team zu wechseln. Das würde so ein bisschen wieder die Urban Legend beleben, dass er eben schon auch schon vor längerer Zeit einen Vorvertrag unterschrieben hätte. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin ja jetzt hier so ein bisschen auf gepackten Koffern, fliege morgen nach Nizza und reise dann weiter Richtung Monaco zum Start der Spanien-Rundfahrt, wie das dann so ist, wieder im Ausland der Start, aber vielleicht höre ich da mal was Neues, so ein paar Insiders, die ich dann nächste Woche mitbringen kann, weil ja, für mich macht die ganze Kommunikation und Vorgehensweise da jetzt so mal so aus Agentensicht gar nicht so viel Sinn, weil ja, warum werden so viele Spekulationen da mit hineingezogen. Wir hätten es wahrscheinlich anders gemacht, sagen wir mal so. Und ja, es bleibt irgendwie spannend, undurchsichtig. Jetzt hat er mal so ein bisschen Druck rausgenommen. Vielleicht ist das auch eigentlich das Hauptargument, jetzt zu sagen, hey, ich bin nächstes Jahr noch hier im Team. Vielleicht kommt in den nächsten Wochen die große Ankündigung, er bleibt auch länger da. Ja, wir werden sehen. Also persönlich würde es mich natürlich freuen, wenn er da bleibt. Es war jetzt eigentlich auch eine erfolgreiche Tour de France für ihn in der Mannschaft. Und ich glaube, der findet da eigentlich aus sportlicher Sicht auch alles, was er braucht. Und mit dem Sponsor im Hintergrund sollten dann auch die finanziellen Aspekte zu lösen sein.
Ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, du hattest das selber gesagt. Diese ganzen Spekulationen, dass sie in der Öffentlichkeit ausgetragen werden und dass Angebote in Anführungszeichen ans Licht kommen oder auch ans Licht kommen sollen und so weiter, spräche ja eigentlich aus Sicht des Agenten von Paul Sexas nur dafür, dass überhaupt auch ein möglicher Wechsel möglich ist. Mhm. Sonst würdest du es ja eigentlich sowieso offiziell dementieren, beziehungsweise sagen, so die Spekulationen führen jetzt hier nirgendwo hin, es ist kein Raum dafür.
Eigentlich schon. Ne? Also dieses Gerücht, dass er ja eben schon im letzten Jahr bei Team UAE Emirates unterschrieben hätte, das halte ich nach wie vor einfach für so eine Urban Legend, die sich ein paar Leute anhand von einigen Anzeichen, die sie vielleicht gesehen haben, dafür zusammengereimt haben. Vielleicht ist da doch mehr dran, ich habe absolut keine Ahnung, aber mir hat sich schon auch die Frage gestellt, warum von so vielen Teams sich, warum da Angebote publik werden, ist das einfach so ein bisschen Preistreiberei, kann natürlich sein, wäre glaube ich bei einem Fahrer wie ihm nicht notwendig, ne? Also ich glaube,
Angebot machst du ja als Team nicht ins Internet rein. Du schreibst ja nicht das Angebot ins Internet, also sondern
redest
mit irgendjemandem. Ne?
Wer das gestreut hat, das kann natürlich ja auch ein Team gestreut haben, um andere zu verschrecken mit so einem großen Angebot. Kann natürlich die Seite von Sexas gestreut haben, um wiederum bei Decathlon ein bisschen mehr Druck zu machen. Mhm.
Aber das alles spräche halt dafür, dass überhaupt über einen Verbleib gesprochen wird.
Weil wenn der nicht, ja dann auch dann bei Decathlon mega, bleiben kann. Dann wäre es halt mega weird. Ne? Ja. Dann gäbe es, glaube ich, ein paar unangenehme
Das wurde mir erst beim Fragen letzten Mal so richtig klar, als du das gesagt hast. Wenn man schon einen Vorvertrag irgendwo unterschrieben hätte und der auch wirklich gültig ist, müsste man jetzt nicht weiter mit Teams reden und müsste das auch nicht publik machen.
Ja, ne, das sind vielleicht auch Fragen, die so im Laufe der Zeit aufgekommen sind bei den Beteiligten. Wie gesagt, ich habe nur dieses eine hartnäckige Gerücht mal mitbekommen und beobachte das Ganze so ein bisschen vom
Zaun,
mit ein bisschen Abstand. Es bleibt spannend. Und
gut. Du fährst dann also wahrscheinlich zusammen mit Ken, fliegt ihr und fahrt dann Richtung Monaco, wo es am Samstag losgeht, ne, mit einem Zeitfahren.
Genau.
Dann ist man da Freitag, Samstag vor Ort, trifft sich mit Teams, anderen Agenten, mit euren Fahrern, die vor Ort sind. Spannend. Also ich meine, Monaco kann man sich auch mal geben. Mal gucken.
Ich muss sagen, ich bin absolut kein Fan von diesem Ort. Ich finde das grausam. Dieser absolut nicht authentische Stadtstaat, also diese Stadt, die da existiert und dann dieser so Protz und Prunk und Reichtum, der dir ins Gesicht schlägt mit weiß ich nicht wie teuren Yachten in dem Hafen und so weiter. Und wenn abends die Lichter ausgehen, dann brennt nur in 30% der Wohnungen Licht. Also ich glaube, man stellt sich das schöner vor, als es tatsächlich ist. Oder persönlich finde ich es halt absolut nicht schön da.
Normale Menschheit bekommt das ja hauptsächlich einmal im Jahr mit, wenn dort die Formel 1 zu Gast ist und Otto Normal Sport-Zuschauer da einschaltet und der ganze Hafen voller Yachten liegt und da natürlich irgendwie eine besondere Stimmung da ist, weil dieses Rennen sehr traditionsreich ist. Kennst du die Strecke? Ist das dann so auf der Formel-1-Rennstrecke das Zeitfahren oder wird das da so ein bisschen in dem Rahmen ausgetragen? So würde ich es mir jetzt vorstellen.
Das ist eine gute Frage, die ich dir jetzt leider nicht beantworten kann. Dazu bin ich auch zu wenig drin im Formel-1-Zirkus.
Also ich glaube, 9 Kilometer Zeitfahren haben wir, ne? 9, irgendwas. Könnte ja theoretisch so eine Formel-1-Runde sein. Ich würde es so machen, wenn ich jetzt Monaco wäre.
Aber da sind ziemlich viele Tunnel. Das ist ja jetzt für eine Radsport- Übertragung also nicht so passend. Ne?
Könnte aber auch coole Bilder geben.
Tatsächlich weiß ich gar nicht, wo da die Strecke genau lang geht. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Können wir vielleicht noch, oder können wir dann im Nachhinein drüber sprechen, ob es da Überschneidung gab von dieser Autorennstrecke und dem Zeitfahren. Wenn, dann fände ich es auch cool, wenn sie es machen, dann müssen sie aber auch diese ganzen Curbs und so eigentlich aufbauen. Ja, ja. Ne?
Natürlich. So stelle ich es mir vor. Ja. Du hast mal so einen kleinen Blick in die Startliste reingeworfen. Wen habt ihr denn von der Agentur vor Ort?
Ja, also unser größter Name, würde ich sagen, der am Start steht, ist Mats Pedersen, der jetzt nach erfolgreicher Tour nochmal die Vuelta mitfährt.
Auch ein
wohnt kleine, ja selber auch
wollte ich gerade sagen.
In Monaco, so am äußersten Rand, in einer sehr bescheidenen Wohnung, wenn man das mal so sagen darf.
Kann man sich angucken, wenn man Matt Stevens Interview auf YouTube mit Mats sich anschaut. Die sind bei ihm zu Hause.
Können wir mal verlinken.
Mit den Hunden und seiner Freundin.
Kann man mal verlinken, gute Idee. Ja. Und ansonsten haben wir ja Marco Brenner auch am Start. Der wird, glaube ich, mal schauen, wie er so zurechtkommt über 3 Wochen. Und
ist seine erste Grand Tour?
Nicht seine erste Grand Tour, aber vielleicht so die erste, die er vielleicht mal so guckt, was es im GC geht und wie lange. Und wenn nicht, dann glaube ich, kann man mit der Form auch gut auf Etappen umschwenken. Und ja, das sind so, würde ich sagen, die beiden größten Namen, die wir jetzt mit haben. Joao Almeida wird so ein bisschen im Schatten, glaube ich, von Tadej Pogacar mit dabei sein. Also ich glaube, da ist die Helferrolle klar definiert. Und deswegen sind, glaube ich, so Mats und Marco vielleicht die, wo wir uns die Ergebnisse von erhoffen. Und ansonsten hast du halt mit Joao dann jemanden dabei, der auch zu sehen sein wird, hoffentlich, aber eben in Helferrolle mit dabei ist.
Ist er denn, weißt du, wie bei ihm die Formkurve jetzt Rest der Saison noch so lief? Er war ja unzufrieden.
Ja, es geht bergauf. Wie er jetzt genau drauf sein wird, kann man leider auch nicht sagen. Ist ja bei der Polenrundfahrt da auch nochmal in diesem Massensturz mit dabei gewesen, musste dann auch einen Tag später das Rennen aufgeben. Das wäre jetzt wahrscheinlich nochmal so eine Standortbestimmung gewesen. Und jetzt müssen wir einfach gucken. Ich meine, er ist schon ein Typ, der auch gut aus dem Training rauskommt, aber die Saison war halt eigentlich für die Katz. Da kam bis jetzt eigentlich nichts so wirklich zusammen. Und wir hoffen einfach, dass er jetzt da mit der Vuelta zumindest gut durchkommt, gut rauskommt. Und ich weiß gar nicht, ob er danach sich noch vielleicht die Weltmeisterschaften angeguckt hat oder so. Das muss man jetzt einfach mal gucken, wie die Vuelta läuft.
Das ist schon teilweise ein interessantes Line-Up hier am Start, wenn ich hier so durchgucke. Ich habe es mir noch nicht so richtig zu Gemüte geführt, aber so ein Felix Gall ist jetzt wahrscheinlich nochmal motiviert.
Ja. Ja, also würde ich jetzt auch nach Pogacar so den wahrscheinlich größten Favoriten sagen. Für mich kommt auch noch Matthias Gelmose dazu, der echt hinten raus bei der Tour super stark war. Kommt jetzt da mit Mats eigentlich aus dem gleichen Schwung in die Volta rein. Denke ich mal, hat schon vielleicht Ambitionen, da aufs Podium zu fahren. Dann haben wir Carapaz, der ja auch eine starke Tour gefahren ist. Haben wir hier ausführlich besprochen. Vuelta könnte jetzt wieder GC in Angriff genommen werden.
Ja, ja.
Dann wären das, glaube ich, so die Leute, die die größten Ambitionen aufs Podium haben. Für mich so ein bisschen Fragezeichen gerade noch bei Ineos. Die haben auch noch kein endgültiges Line-Up.
Aber Oscar Only steht drin.
Oscar Only steht drin, war jetzt auch bei der Burgos-Rundfahrt hinter Felix Gall Zweiter. Mhm. Hat also auch eine gute Form. Dann haben wir noch mit Rodriguez ein Fahrer dabei, der bei der Tour jetzt nicht mit dabei war, aber als Spanier vielleicht jetzt sich da auch nochmal gut drauf vorbereitet hat und der ja auch, sag ich mal, so ein bisschen wahrscheinlich höhere Ambitionen hatte, zumindest am Anfang der Saison, jetzt zuletzt dann bei der Ja, Österreich-Rundfahrt mal wieder ein nennenswertes Ergebnis hatte, jetzt aber bei der Burgos-Rundfahrt eher auch im Dienste von Oscar Only unterwegs war und eigentlich auch schon letztes Jahr so ein bisschen geplagt war, ne? Also ich glaube, letztes Jahr war das Bild von Carlos Rodriguez das mit vielen Pflastern und Verbänden, mehrere Stürze gehabt letztes Jahr und ja, konnte eigentlich nie so ganz anschließend an 2024, was so wahrscheinlich sein bestes Jahr war, ne? Wo er dann auch bei der Tour und bei der Vuelta Top 10 gefahren ist. Ja, mal sehen. Da habe ich jetzt auch länger nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt, aber zu zweit könnte das natürlich eine gute Dynamik geben, dann doch auch aufs Podium zu fahren, ne? Also
erste das, Grand denke ich mal, Tour
entscheidet die,
ja,
die Strecke.
Erste Grand Tour von Jano Vida. Auch super spannend, finde ich. Wird jetzt noch nicht irgendwie da auf Wertung, auf Gesamtwertung fahren oder sowas, aber da denken wir ja, das könnte auf jeden Fall auch jemand sein, den man in Zukunft da mit vorne sieht. Ist jetzt 20 Jahre alt.
Boah, ich würde gar nicht ausschließen, dass er auf GC fährt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das Team hat so ein bisschen kommuniziert, ne? Von wegen mal schön die, ja, die Erwartungen runterschrauben, aber so wie ich jetzt die jungen Fahrer in den letzten Jahren so kennengelernt habe, die sind alle so extrem fokussiert und auch ehrgeizig, dass die sich, glaube ich, für sie, wenn du sie selbst fragen würdest, immer das Ziel setzen würden, okay, ich gucke mal, was geht.
Ja.
Und warum nicht? Also der hat jetzt nicht viel zu verlieren. Wenn es dann halt nicht klappt, dann kann man sagen, okay, es hat halt doch nicht gereicht über 3 Wochen, aber in der U23 hat er eigentlich, ne, den Nachwuchs-Giro schon gewonnen, direkt im ersten Jahr. Hat zweimal die Aosta-Rundfahrt, auch eine sehr schwere Rundfahrt in den Bergen gewonnen. Und ja, ich denke mal, der wird schon auch eine gute Substanz mitbringen, ne? Ich meine, Paul Sexas, der wird auf Anhieb Vierter bei der Tour. Warum nicht Jano Vida da irgendwie ein gutes GC-Ergebnis? Also
ist irgendwie krass. Also Jano Vida, der ist so groß wie ich. Den nimmt man einfach noch viel jünger wahr als Posits, der eigentlich jünger ist. Das ist so ein bisschen paradox. Bei Red Bull Bora, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, unser Ben ist da aus dem Ausgebot genommen worden, aber auch ganz gezielt und nicht böswillig ihm gegenüber oder weil er irgendwie schlecht wäre, sondern weil man da so ein bisschen auf Sprint Etappenjägermannschaft umgestellt hat, was entweder dem Fakt geschuldet sein kann, dass Primoz Roglic nicht so richtig gut in Form ist oder dass er die Mannschaft verlässt und man jetzt da nicht mehr so richtig auf GC fahren will.
Ja, ich würde erstmal sagen, schade, dass wir doch keinen Florian Lipowitz bei der Vuelta sehen. Ja, Roglic haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Weiß ich jetzt nicht, wie gerade so der Formstand ist, was er sich zutraut über 3 Wochen. Ist natürlich ein Fahrer, der unheimlich viel Erfahrung hat, gerade Spanien-Rundfahrt. Ich weiß nicht, wie oft er die gewonnen hat, aber denke ich mal, würde ich nie, also wenn er halbwegs in Form ist, würde ich nie ausschließen, dass er nicht doch auch in Top 10 fahren kann. Klar, er wird nicht jünger, aber ja, ansonsten eine gemischte Mannschaft dabei. Luke Tuckwell war ja so überraschend durch eine Ausreißergruppe bei der ehemalig Dauphiné Libéré, wie heißt sie jetzt, Overtour Auvergne-Rhône-Alpes,
ja.
War er da auf dem Podium als Zweiter. Ja, mal gucken, wie so ein junger Fahrer vielleicht da Freiheiten sonst bekommt, im GC mal zu gucken, was geht. Ansonsten, wie du gesagt hast, eine klassische, ja, Etappenjägermannschaft. Jordi Mois, jetzt vielleicht nicht der beste Sprinter, der da am Start steht, aber das muss nichts heißen, ne? Hat er auch schon oft gezeigt, dass er trotz nicht der größten Favoritenrolle immer mal wieder was abschießt.
Ja.
Und auch Finn Fischer-Black, glaube ich, gerade bei so diesen mittelschweren Etappen, jemand, der da auf jeden Fall was holen kann. Und ja, wie gesagt, haben wir schon mal kurz angesprochen, keinen Deutschen beim deutschen Team, aber sind ja auch nicht mehr, sind ja eine Menge andere deutschsprachige Fahrer am Start auf jeden Fall.
Beim anderen deutschen Team ist zumindest Lennart Kemner dabei, den man ja auch gerne mal wieder in der Gruppe sehen würde.
Ja, genau, habe ich mich gefreut auf jeden Fall, den Namen zu sehen in der Startliste. Dann ist doch Patrick Konrad bei Lille Trek dabei. Ansonsten die Österreicher auf jeden Fall stark vertreten, noch mit Michael Gogel bei Alpecin, dann, ja, wie angesprochen, Gael Mühlberger bei Decathlon mit dabei. Dann haben wir noch aus Österreich, nee, das war es, glaube ich, mit Österreich, aus deutscher Sicht wahrscheinlich auch eher als Etappenjäger unterwegs. Jetzt hätte ich fast den Namen vom Vater gesagt, aber Georg Steinhauser ist dabei.
Und Emo Buchmann.
Emo Buchmann ist dabei. Dann haben wir noch bei Marco Brenner in der Mannschaft Hannes Wilksch fährt eine Grand Tour. Dann fährt seine erste Grand Tour und ist auch erst seit Mai Profi. Moritz Kretschi, der fährt für NSN, ist da aufgestiegen dieses Jahr aus dem Devo-Team. Und jetzt direkt bei seiner ersten Grand Tour dabei. Das ist mit Sicherheit auch eine spannende Geschichte für ihn. Dann haben wir noch ein paar Luxemburger dabei. Wer, wie ich finde, ja auf jeden Fall ein super spannender Fahrer ist, ist Mats Wenzel. Fährt auch für eine einheimische Mannschaft, für Equipe, wie heißt der? Equipo Kern Pharma.
Kern Pharma.
Ist auch noch sehr jung, 23 Jahre alt. Jetzt in seinem zweiten Jahr bei der Mannschaft und ja, ist für mich ein interessanter Fahrertyp. Ist in der U23 schon oft aufgefallen und entwickelt sich, glaube ich, immer noch ganz gut. Und ja, ein bisschen routinierter aus Luxemburg und auch als Teamkollege von Emo Buchmann ist Alex Kirch, der jetzt bei der Vuelta mit dabei ist. Und ja, vielleicht hören wir von den
Klukas
Jungs oder dem einen oder anderen
Tudor fast
so ein bisschen
komplett
was während dem Rennen.
Ja. Tudor mit zwei US-Amerikanern, der Rest kann sich, glaube ich, auf Deutsch unterhalten. Zwei Deutsche, drei Schweizer, ein Luxemburger. Schweizer haben wir auch richtig viele dabei. Ich gucke mal, wen ich bis nächste Woche so alles an im WhatsApp belästigen kann. Und wir schauen, dass wir da ein paar Eindrücke aus der Rundfahrt rausholen. Für die beste Vuelta aller Zeiten.
Ja.
Sepp Kuss fällt mir noch auf. Sepp Kuss macht jetzt so den Adam Hansen, war das früher immer, oder?
Ja,
der jede Grand Tour immer gefahren ist, 10 Jahre lang gefühlt. Also Sepp Kuss jetzt dieses und, ich weiß gar nicht, letztes Jahr, das Jahr, wo er die Vuelta gewinnt, ist er auch jede gefahren. Dieses Jahr fährt er jetzt auf jeden Fall auch wieder jede. Und ist er so ein bisschen der Klassementfahrer da?
Würde ich nicht sagen, also ich war, ohne es zu wissen, ne, er hat natürlich die Vuelta schon mal gewonnen. Wir erinnern uns dran, es gab ein reines Wismar-Liese-Bike-Podium. Es wurde, glaube ich, intern ausgeknobelt, wer auf welchem Platz stehen darf. Also ja, ehemaliger Sieger. Bin ich mir trotzdem nicht sicher, wer da als wirklich GC-Fahrer ins Rennen geht. Wir haben da auch einen ganz jungen Fahrer noch mit in der Mannschaft, Jürgen Nordhagen. Hat sich jetzt eigentlich auch dieses Jahr so, wenn man seinen Rennkalender zumindest anguckt, auf die Vuelta vorbereitet. Ist auch ein ganz spannendes, junges Talent. Wurde sehr gehypt schon als Juniorenfahrer und ist jetzt auch, ich glaube, in seinem zweiten Profijahr beim Team. Also hat jetzt, sage ich mal, eher so einen langsameren, aber stetigen Aufbau da durchmacht und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn er ja auch sich vielleicht versucht über 3 Wochen, wie er da so zurechtkommt. Und ja, ansonsten ist die Mannschaft auch irgendwie spannend zusammengestellt, weil sie ja auf der anderen Seite auch einen ganz jungen, eher Sprinter-Typ dabei haben mit Matthew Brennan, aber natürlich auch mit Christoph Laporte und Wout van Aert zwei gestandene Fahrer. Van Aert, glaube ich, die ganze Dänemark-Rundfahrt gefühlt gewonnen und ist also auch auf jeden Fall in Form. Bin ich mal gespannt, wie die sich da aufteilen. Ich meine, Van Aert ist ja so ein bisschen dafür bekannt, dass er auch mal zurückgibt, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht am Anfang des Rennens Van Aert da auf jeden Fall die Kapitänsrolle haben wird, aber vielleicht wird da dann auch mal ein Tag Platz machen für einen Matthew Brennan. Bei der Gravel BM, bei der belgischen Meisterschaft. Ja. Da gab es ja auch eine interessante Konstellation am Ende, und zwar war da wird Wout van Aert Zweiter, es gewinnt aber einer seiner besten Buddies, so wie ich gehört habe.
Kindergartenfreunde habe ich sogar gelesen.
Ja, da hat er am Ende gesagt, er hat Krämpfe bekommen und konnte deswegen nicht gewinnen, aber vielleicht, sage ich mal, hat er da den Titel an seinen Kumpel überlassen. Mhm. Und ich meine, wir erinnern uns vor ein paar Jahren auch das große Geschenk an Christoph Laporte mit Gent-Wevelgem. Mhm. Also bin gespannt, wie die Mannschaft sich da aufstellt am Ende mit ihren Kapitän oder nicht.
Like, wer noch kennt, vielleicht gibt es ja GC Van Aert. Da gab es doch auch mal ein Jahr, wo das spekuliert wurde.
Ja. Also ein Jahr ist er natürlich überragend gefahren bei der Tour. Aber glaub ich eher nicht mehr dran an GC Van Aert.
Also, schauen wir noch mal kurz auf die Etappen bis Montag, bis zur ersten Sonderfolge. Kurzes Zeitfahren, 9,4 Kilometer in Monaco. Wir werden schauen, ob das ein bisschen auf der Formel-1-Rennstrecke ist. Ich glaube doch nicht so viel. Ich habe eben mal geguckt, es geht auf jeden Fall am Aquarium vorbei. Ich glaube, da fahren die Formel-1-Wagen nicht. Die Bilder werden bestimmt gut. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Zweite Etappe. Also es gibt keinen Prolog, sondern das Zeitfahren ist die erste Etappe. Zweite Etappe am Sonntag geht über 214 Kilometer und auch schon ein paar Höhenmeter nach Manosque, nach Frankreich. Bisschen wellig. Mal schauen, ob das für Sprinter reicht am Schluss. Sieht auf dem Profil erstmal nicht so aus. Und die dritte Etappe am Montag, wo wir dann wahrscheinlich morgens die Sonderfolge aufnehmen, da gibt es die erste Bergankunft. Diese ist aber extrem lang, aber nicht so steil. Ich weiß nicht, wenn du es anschaust, denkst du, da geht es schon richtig ums GC? Ich denke, im modernen Radsport ja.
Kommt immer drauf an, wie viel Bock Tadej hat, ne? Also gerade bei sowas würde ich mir vorstellen, dass wenn er da schon mal irgendwie ein bisschen Gas geben will, um einfach mal zu gucken, wie sind die Beine, wie sind die anderen so drauf, dass da schon ein bisschen was an Zeitabständen vielleicht auch passiert. Aber ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass da so ein eher vielleicht ein endschneller Bergfahrer auch irgendwie am Ende aus einer kleineren Gruppe dann sprintet. Aber ich meine, der heißt eigentlich dann auch immer Tadej Pogacar. Also ich glaube, so an ihm steht und fällt vieles jetzt, wenn wir Etappen vorhersagen machen wollen. Und man fährt da auf jeden Fall schon so ein bisschen an die Rückseiten der Pyrenäen dran. Und damit geht es dann auch in der Woche drauf weiter. Aber ja, das können wir dann, wie angekündigt, am Montag nochmal besprechen, wie es weitergeht.
In Ausführlichkeit. Genau, da würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit spanischen Intros und spanischem Feeling. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao, ciao.
Adios.